In der heutigen Episode begrüße ich Nina Habicht, Partnerin sowie Conversational- und Voice-Designerin bei Pikeson. Ihrem Job braucht es viel Verständnis fürs Gegenüber, das richtige Timing sowie jede Menge Kreativität. Die Eigenschaften kann sie auch in ihrem Hobby anwenden, nämlich im Tanzen. Ob es noch weitere Parallelen gibt, erzählt sie uns in ihrer Episode. Herzlich willkommen, Nina. Schön, bist du da.
Hallo, danke, dass ich da sein kann.
Ja, kurzer Rasch habe ich erwähnt, was dein Hobby ist, wie deine Berufsbezeichnung ist. Wie würdest du dich vorstellen?
Ja, ich würde mich bezeichnen als Mischung zwischen dem Growth Hacker, Sales Engineer und Entrepreneur.
Das ist schon mal eine spannende Mischung, wo es nachher sicher noch ein bisschen reinkommt, ja. Ich würde sagen, zum Warmwerden habe ich immer drei Fragen. Die erste Frage ist, auf welches Tool oder welchen Service könntest du in deinem beruflichen Alltag nicht mehr verzichten?
Ja, definitiv Teams, Microsoft Teams. Und natürlich viele Messenger-Dienste, die es sonst noch gibt. Mhm. Social-Media-Plattformen, wo ich tätig bin. Mhm. Genau.
Sind ihr dann remote unterwegs, oder, also intern vor allem Teams auch oder vor allem mit Kunden dann? Oder?
Eigentlich verschieden. Also wir sind remote in dem Sinn, dass wir daheim arbeiten.
Ja.
Wir haben teilweise Freelancer, die weltweit gesehen sind, sind aber hauptsächlich auch in der Schweiz einfach zusammen im Büro oder dann beim Kunden, wenn das möglich ist.
Genau. Ja, ja. Meine zweite Frage ist manchmal ein bisschen schwierig. Im Business-Kontext hast du schon mal einen schlechten Tipp bekommen, wo du sagst, das würde ich niemandem empfehlen.
Schlechter Tipp, jetzt muss ich überlegen. Ich denke, ein schlechter Tipp ist vielleicht, wenn man zu fest versucht, sich zu versteifen auf irgendetwas. Mhm. Nur damit man es fertig kriegt, aber die Freude irgendwie dabei verliert, weil es halt zu systematisch und zu streng genommen wird. Und man muss eigentlich immer wieder einen Schritt zurückgehen und sich dann überlegen, okay, was ist das ganze Grosse? Das Growth-Mindset haben, immer wieder, oder das ist ein bisschen Gefahr beim Entwickeln vor allem, dass man sich auf einzelne Bereiche fokussiert, wo wichtig sind, dass die sauber laufen. Mhm. Aber man muss wie immer wieder einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, macht das Ganze, was ich hier baue, Sinn? Ist das, führt das zu der Vision, die ich will erfüllen?
Ja, finde ich einen sehr guten Punkt. Ich habe also aus der Projektleitung manchmal auch so Punkte, wenn es richtig eine heisse Phase wird oder vielleicht mal etwas nicht gut läuft im Projekt, ist meistens der beste Tipp, den ich von meiner Seite kann sagen, nicht einfach lossäckeln in irgendeine Richtung, sondern vielleicht eher einen Schritt zurück machen und schauen, wo kann man vielleicht das Feuer gerade löschen und wie geht man dann nachher wirklich mit einem kühlen Kopf vielleicht weiter, oder? Und das geht ja ein bisschen da rein eigentlich. Ja, find ich sehr spannend, ja.
Genau.
Hast du ein Thema, wahrscheinlich hast du das, ein Thema, das dich sehr interessiert, aber du noch nicht Zeit gehabt hast, dich im Detail einzulesen?
Ja, das ist eine Eigenschaft von mir. Ich interessiere mich extrem für neue Technologien, neue Businessmodelle. Ich habe mich zwar einlesen, ich habe jetzt auch eine Zertifizierung gemacht, aber den ganzen Bereich NFT Business Modeling bin ich am mir aneignen, wie man das Ganze aufsetzt, wie man eine Community aufbaut in diesem Bereich. Das ist mal ein Punkt. Und der zweite ist Leadership, wo ich dann auch Weiterbildung machen werde, wo ich mir schon lange, schon lange darauf gespart und mich gefreut habe. Genau, im Bereich High Performing Leadership.
Okay. Ja, sind zwei spannende Themen. Eins sicher sehr, sehr, sehr aktuell, muss ich sagen. Ich habe es nur ein bisschen am Rand gekratzt und ein, zwei Tests auf die einzelnen Plattformen gemacht mit NFTs. Es ist ein spannender Markt, wo ich irgendwie auch so denke, ich verstehe da einfach noch zu wenig und ja, sicher sehr spannend. Ja. Gut, ich würde sagen, Jetzt kommt man noch ein bisschen deine Vergangenheit zurück und sagt mal, wir schauen deinen Background an. Ich also das Erste, was ich aufgeschrieben habe, ist eigentlich dein Bachelor, den du gemacht hast. Hast du vorher noch etwas, wo du sagst, das will ich jetzt reinnehmen oder willst du dort anfangen?
Das ist vielleicht noch spannend, ich habe einen internationalen Background. Auf der ganzen Welt zu sein. Bin mehrsprachig aufgewachsen. Das habe auch eben in England und Frankreich gewohnt. Das habe ich alles vor dem Bachelor gemacht. Habe dort auch gelernt und geschafft. Und dann, der Bachelor gekommen. Sonst kann ich mal weiter.
Ja, gerne. Ja, sehr gerne. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, aber du kannst eigentlich erzählen. Ich unterbreche dich gerne.
Genau, also ich habe einen Bachelor gemacht, damals in Wirtschaft, also in Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft, mit sehr viel statistischen Berechnungen, also R, Statistik eigentlich. Und ich habe immer gesagt, okay, ich möchte eigentlich so mein künstlerisches, kreatives mit Business zusammenbringen. Mhm. Ich möchte in Richtung Marketing gehen, Digital Marketing. Und dann, habe ich damals die Möglichkeit gehabt, parallel bei der Bayer zu arbeiten, Bayer Healthcare. Und habe dort das Ganze, die Analyse von Ärztepraxis-Erfahrungen gemacht für die Firma, also ganze statistische Auswertungen. Und bin dann, habe die Möglichkeit bekommen, dann auf Zürich zu gehen von Basel ins IT-Department und habe dann dort während dem Master auch weiter geschafft. Und das ist eigentlich echt der erste Punkt gewesen, wenn ich eigentlich in die IT gerutscht bin, schon lange her, ich weiß gar nicht, 2008, 2009. Ja. Und habe dann auch die Möglichkeit bekommen, dort einen ersten Assistent zu bauen, einen Symptomatikassistent für verschiedene Pillen eigentlich. Ja. Was passt je nach Symptomatik zu
welcher Person? So regelbasiert wahrscheinlich.
Ja, genau. Das war damals noch völlig nicht im bekannten Bereich gewesen. Und da habe ich auch meine Masterarbeit 2009-2011 im Bereich Avatar und E-Commerce gemacht.
Ist ja eine Zeit, wo das ja noch nie wirklich ein Thema war. Wie bist denn du auf das gekommen?
Aber ich, zum einen konnte ich es bei Bayern umsetzen, wirklich. Ja, klar, das ist cool gewesen. Und zum anderen bin ich angefragt worden von der Uni, gerade per Zufall ist das Thema auch zur Auswahl gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist zwar ein bisschen futuristisch, seltsam tönend, aber ich befasse mich jetzt befasse ich mich mit dem. Hätte dann den Doktor weitermachen können, hat dann aber entschieden, nein, mein Herz schlägt eigentlich für Praxis. Ich möchte das wirklich noch mehr vertiefen, die ganze IT. Und so bin ich dann mehr in die Digitalisierung gerutscht, habe dann eigentlich gesagt, ich muss auf Zürich, weil dort ist eigentlich dort, wo IT läuft, nicht in Basel. Und dann habe ich, trotzdem, dass ich als Digital Manager bei Bayer können weitermachen konnte, abgesagt und bin dann zu Tamedia, wo ich dann die ganze Digitalisierung von der Newspaper konnte, umsetzen konnte. Damals noch als Web-Analyst, aber stark auch drin gesehen beim Aufbau vom Tracking, im Aufbau von einem neuen Webshop, von den Bundles. Also mich für Businessmodell.
Mich jetzt noch, wenn du den Stoff reingrätschst, mich jetzt noch recht erstaunt. Du hast ja auf LinkedIn auch geschrieben, was du alles für Aufgaben auch gehabt hast, oder, bei Tamedia. Und die sind ja extrem breit gewesen, oder? Also, wenn du das gesehen hast, eben, wie du vorher gesagt hast, Analytics, aber halt eben auch Business-Analyse-Sachen, oder? Wo, glaube ich, bis zu, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch Mockups und so, oder? Von Dagi und allem, oder?
Also das ist ein, glaube ich, ein spezielles Team gesehen, weil wir sind ein typisches so kleineres Startup oder Projektteam gesehen, wo halt das Ganze hat müssen umsetzen, wo auch ein langes Projekt war, ist vor 2-3 Jahren, einen neuen Webshop aufbauen, auch Psychologie, also Professoren Psychologie haben wir reingeholt, um zu sagen, wie bringe ich dazu, jemanden zu zahlen für etwas, was gratis gesehen ist. Und, Und so ist das eigentlich wirklich so ein cooles Omnichannel-Projekt gewesen. Also auf allen Betriebssystemen, App, Web, haben wir das, den Webshop aufgebaut und das Tracking, wo eigentlich mein Style-Projekt gesehen ist. Aber ich habe natürlich mit dem Produktmanager stark aus Produkt eben unterstützt, haben wir das aufgebaut und gelauncht. Und das ist natürlich eine super Erfahrung gewesen, wie man von A bis Z digitalisiert, oder? Ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich möchte eigentlich noch ein bisschen besser technisch verstehen, wie funktioniert die Datenbank, wie funktioniert so ein Tracking, habe mich dann entschieden, nach dem Projekt in Richtung, also einen Wirtschaftsinformatik-Master noch zu machen, ein MIS. Nach meinem MSC auf die Idee kam, für mich ist wichtig, eigentlich immer weiter zu kommen, oder? Beim Lernen, einfach Neues dazulernen und das auffüllen, wo man halt persönlich gerne möchte, weiterkommen. Dann habe ich die Möglichkeit gehabt, bei Zülke Engineering zu starten. Habe dann dort vor allem sehr stark das Requirements Engineering gelernt.
Bei Zülke bist du wahrscheinlich ja hauptsächlich auf Kundenprojekte gewesen,
genau,
oder? Ja.
Genau, das ist richtig so die Erfahrung. Ich habe immer gesagt, okay, wie jetzt mal die Erfahrung nicht in einer Unternehmung sein, sondern mal als Consultant zu arbeiten.
Ja.
Und habe dann Requirements Engineering gemacht, bin dort eigentlich in Kontakt gekommen mit Voice, im Voice-over-IP-Team. Bin die einzige Frau dort drin gesehen. Ja. Das ist noch lustig zu sehen, wie das ist, wenn man dann wirklich mal in einem vollkommenen technischen Umfeld ist. Und habe dann gleichzeitig noch beim Data Analytics Science Team intern bei der Zülke mitgeholfen aus Business-Sicht. Also, das gibt es im Bereich Data Analytics Science. Das ist ja dann erst aufgekommen. Das war 2015, glaube ich, gesehen oder so.
Ja.
Also, sehr spät, da bin ich dann so ein bisschen in Touch gekommen mit AI und habe dann das Ganze auch ein bisschen lernen.
Ja. Bist du dort dann vor allem bei einem Kunden gewesen? Weil ich habe relativ viel Erfahrung gehabt, jetzt da auch im Podcast und selber auch schon. Leute, die so in einer, jetzt auch so ähnlich Consulting-Rolle gewesen sind, du siehst dort halt in mega viel verschiedene Firmen rein oder Projekte rein, was mega viel hilft, oder? Und da gibt's viele, die vorher oder nachher dann sagen, ich gehe wieder in ein Unternehmen rein, wo ich dann dafür mehr Tiefe kann, oder? Einfach an einem Produkt arbeiten. Hast du das auch ein bisschen so gehabt, oder ist das?
Bei mir war es sehr umgekehrt. Ich war sehr stark in einem Projekt drin und habe sehr, halt mit Enterprise Architect und mit Tools geschafft, voll an diesem Projekt. Und mir hat ein bisschen die Abwechslung dort eher gefehlt. Also, ich wollte eigentlich so ein bisschen mehr in Richtung AI noch gehen, mich dort noch ein bisschen mehr ausbilden. Das habe ich natürlich teils können machen, aber mir hat wirklich so ein bisschen das ganze Bild gefehlt, weil ich sehr fokussiert gewesen bin auf die Rolle von einem Requirements Engineer. Und dann habe ich damals auch den Brainshare gestartet, eigentlich so das erste Startup 2016 ist das gewesen, wo zum Ziel hat, dass man Ideen generiert über künstliche Intelligenz, also dass eigentlich Mitarbeiter in einer Unternehmung zusammen arbeiten mit dieser App und sie können die App fragen, hey, ich brauche im Fall noch die Idee für, ich weiß nicht, ich sage jetzt etwas Einfaches, ein Geburtstagsgeschenk für meinen Arbeitskollegen. Und die App hat dann sozusagen auf Basis von Daten rausgesucht, hey, das und das und das wäre doch eine super, super Geschenksidee, oder? Dass man eigentlich schneller an mögliche Ideen kommt. Oder wie setze ich jetzt das Projekt um? Gibt es da schon Ideen? Da sind wir dann auch am Entrepreneurship Club, also in der ersten Entrepreneurship Night gesehen, wo ich auch Member bin, im Winterthur. Es war super, super Anlass gesehen, der erste Anlass, wo wir einen Stand hatten. Ich habe dann das Ganze weitergetrieben bis zu dem Pitch Deck und den Investorengespräch. Bin dann aber irgendwie, habe dann gemerkt, nein, ich muss, es war auch eine Zeit gewesen, wo wir gedacht haben, okay, ich komme mit dem Mann, nein, wir wollen irgendwie noch mal reisen, wir wollen noch mal irgendwie rumkommen.
Ja.
Und so haben wir dann noch ein Projekt eigentlich beendet. Wir haben noch nicht in dem Sinn viel müssen irgendwie zahlen oder machen, ja. Aber wir sind dann für 9 Monate sind wir ins Ausland gegangen, ja. Haben dort alle Länder besucht, haben dort auch mal überlegt, ins Ausland zu gehen, für fix.
Ja.
Weil wir sind beide fasziniert gewesen von Palo Alto und Silicon Valley damals.
Und ihr seid dann dort auch gewesen, das
anschauen? Ja, wir sind es anschauen. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, okay, typisch Schweizer, soziale Möglichkeiten sind vielleicht nicht so super gut in Amerika. Es ist nicht immer alles Gold, wo nach Gold aussieht.
Ja, also ich es ist noch lustig, so Silicon Valley und Palo Alto, ich glaube, jeder, der da ist, findet es irgendwie schon spannend, aber irgendwie es zerbricht manchmal ein bisschen etwas, oder? Mhm. Also eben, ist eigentlich logisch, oder? Eigentlich, vielleicht bei allem, wo man irgendwie denkt, es ist so mega speziell. Ja, man sieht mal hinter die Fassaden, oder? Und das ist halt, ja.
Ja, und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, habe ich die Möglichkeit bekommen, bei einer Warehousing-Firma, das ganze Business Development und Marketing aufzubauen.
Ist das Dataphone?
Dataphone, genau. Und was für mich dort spannend ist, ein Change gemacht vom IT-Tech, bin ich wieder mehr ins Business, weil ich habe gemerkt, ich habe doch eigentlich vieles jetzt gelernt aus dem Tech-Bereich. Ich möchte jetzt wieder mal ein bisschen eine Ahnung haben vom Business-Bereich und ich habe dann dort die Option bekommen, starten, gerade beim CEO. Mein Auftrag war eigentlich, wir haben keine Personen, wir haben keine digitalen Kanäle, also wo Personen kommen. Unsere Webseite ist eine Katastrophe, wir haben das nicht. Dann habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, es fehlt noch vieles mehr. Ich muss zuerst mal eine Struktur bilden. Es haben die Produktmatrixen gefehlt. Also wir haben eigentlich zuerst einmal das Produkt definieren, das ist keine Dienstleistungsfirma gewesen, sondern das Produkt definieren und dann basierend auf dem hat man dann die Vermarktungsstrategie können machen. Und so habe ich eigentlich wirklich, wir sind 30 Leute gewesen, wo ich dort können starten konnte, habe ich wirklich während 4 Jahren das Ganze aufbauen mit der Vision und wie sie austragen wird, halt auch global. Wir hatten dann mehrere Standorte gehabt. Und sind dann auf 110 Leute gewachsen und ich konnte die Phase mitmachen. Und das ist natürlich schon sehr lehrreich gesehen, weil das hat mir dann halt gezeigt, was funktioniert, was funktioniert nicht, wenn man so die Skalierungsphase macht, oder? Das ist nicht die Skalierungsphase 5 bis 30, sondern dann die nachher. Und bin dann auch Head of Marketing und Business Development gesehen drei bis fünf Mitarbeiter gehabt, je nachdem, wer dann auch noch gewachsen. Und dann habe ich einfach, während dieser Zeit habe ich immer noch meinen Bereich Avatar und Chatbots, wo ich eigentlich immer wieder was gemacht habe, habe ich dann die Option gehabt, parallel Firmen gründen. Das habe ich geschaut, dass ich das darf machen. Habe ich dann VoiceTech gegründet, 2019. Dann ist doch in die Phase gekommen, der Firma, zum weiter aufgehen, skalieren, brauche ich mehr Leute, brauche ich Performance-Marketing-Leute, es ist darum gegangen, jetzt eigentlich dort können weiter zu machen, auch die Schnittstelle zu COO, zu weiteren Department aufzubauen. Und dort ist dann so ein bisschen der Clinch gesehen, zwischen wer hat jetzt wo die Kompetenzen? Das ist immer beim Globalen halt schwierig, wenn es klar definiert ist. Und dann haben wir Country Manager und die sind natürlich gegen die Idee vom CEO, der aber einen unterstützt. Und so durch die Situation ist auch für mich so gesehen, ich habe meine Firma, wo ich meine VoiceTech habe, die ich gegründet habe, wo es darum geht, Researcher und Leute in diesem Bereich zu fördern. Also das ist wirklich eine Plattform zur Förderung von Firmen, Personen, die in diesem Bereich stark tätig sind.
Wie kann man sich denn das vorstellen, wenn du sagst, eine Plattform, also eine Informationsplattform?
Es ist einfach im Moment ist aber eine Info, eine Community, eine Webseite. Und dort habe ich das ganze Wissen, das ich halt angeeignet habe, wollen teilen. Mit, ja, oder mir ist es umgegangen, um das zu teilen. Und, genau, und das habe ich aufgebaut parallel aber den Master noch fertig gemacht in Wirtschaftsinformatik.
Mhm. Und das Teilen vom Wissen ist ja dir allgemein auch noch, ich habe gesehen, du bist ja auch noch Dozentin an der HSLU, ja, genau, und der ZHW, oder?
Genau.
Und auch teils in dem Bereich in, auch das Wissen weitergehst.
Genau, oder? Also ja, für mich ist es wichtig, aber auch gerade, wenn man ein Team aufbaut oder wenn man eine Firma aufbaut, dass man Wissen teilt und die Leute halt enabled, etwas zu machen. Und ich habe Mühe damit, wenn man zum Beispiel Wissen zurückhaltet, ja, oder wenn man nicht klar transparent kommuniziert oder vielleicht auch Leute, die halt das Wissen nicht teilen wollen, weil sie Angst haben. Aber das sind halt so Sachen, wo ich ja schade finde. Und
ja, vor allem auch eine starke Branche hilft ja dir auch. Also wenn du ja andere enablest und die Branche durch das stärker wird, klar, die Konkurrenz wird durch das stärker, aber vielleicht wird die Branche auch wertvoller oder ja kommt mehr top of mind oder ja, wie auch immer. Ja.
Genau.
Ja.
Und darum ist das für mich so ein bisschen mein persönliches Projekt, das ich gleichzeitig aufgebaut habe. Und dann nachher bin ich eben auf der Weltreise gewesen, bin wieder zurückgegangen in die Firma, habe eigentlich wirklich cool gesehen, ich konnte weitermachen, sie sind sehr froh. Ich habe eigentlich so das altmodische Bild von der Logistik, Supply Chain gehört zum digitalen Supply Chain, Warehousing,
okay,
wo aber datenbasiert ist, wo ich auch stark im Produktmanagement nachher auch noch mitgeholfen habe, im Bereich Smart Glasses, oder wie man mit Smart Glasses zum Beispiel im Lager kann Objekt picken, oder? Und auch pick by voice, oder? Wieder das Thema Voice initialisiert und auch stark pusht mit dem CTO zusammen. Und genau. Und dann nachher, genau, das habe ich halt stark, das ist doch in die Rolle wirklich Head of Marketing, aber doch eben mit, ich habe einfach gesehen, ich kann nicht in ein kleines Feld reinboxt werden oder so, sondern ich muss eigentlich das ganze Ding gut machen, oder? Die ganze Firma.
Ja, ich wollte jetzt eben sagen, oder, wenn du jetzt erzählst, hast ja du sehr, sehr vielen Orten eigentlich müssen, klar, eben ist Business Development und auch eben Head of Marketing macht ja nicht nur ein bisschen Werbung und so, oder?
Genau.
Aber du hast ja dann wirklich überall ja eigentlich drin gewesen und hast ja auch durch das Interesse und deine Fähigkeiten bist ja du sehr, sehr tief innen gewesen, oder? Eigentlich, oder?
Genau, ja, also auch bis zum Ausprobieren von eben Picket Home, bis zum Frontend Design auch zum Teil meine Inputs geben, weil ich gefunden habe, es ist wichtig, dass das konsistent ist, der Auftritt, und so bis ins Produkt haben und auch, dass man mal zum Kunden geht und sagt, hey, kannst du mit dem Bestellsystem etwas nachbestellen? Und bestellst du überhaupt mit dem? Oder ich habe dann entladen und habe dann die Leute am Kiosk gefragt, ja, brauchen die überhaupt das System und was klickst denn du? Und dann habe ich erfahren, was alles nicht gut oder was gut ist. Und so habe ich das wieder mit reingetragen in die Firma. Oder? Ja. Auch wenn es B2B ist, am Schluss auch, es dreht sich halt bis zum B2C am Schluss.
Ja.
Und darum ist das für mich, habe ich die Initiative alle.
Man vergisst manchmal auch bei B2B, das sind trotzdem noch Menschen, auch auf der B-Seite sind, also auf der Business-Seite sind, oder? Das ist
sehr
halt
wichtig, ja.
Wie ist denn das gegangen, wenn du eigentlich auch so ein bisschen eine führende Position hast und du so tief reingegangen bist, hast du überhaupt noch genug Zeit gehabt? Weil das ist ja meistens das Problem, oder? Wenn du alles machen willst, dann hast du ja eigentlich dann Mühe, vielleicht irgendwie, kannst du dann alle Head-Off-Aufgaben erfüllen?
Ja.
Oder hat dir das dann auch vielleicht ein bisschen gefehlt, dann, wo du dann nachher gewechselt hast?
Ja, das ist natürlich schon noch ein kleines Problem. Gerade bei so eben Bootstrapped-Firmen. Oder? Ja, das ist zum Beispiel auch Bootstrapped gesehen.
Ja.
Da macht man halt vieles halt auch operativ. Und dann habe ich wie gemerkt, okay, jetzt mache ich die Webseite schon zum fünften Mal, jetzt mache ich das. Und ich habe natürlich schon meine Mitarbeiter gehabt, wo unterstützt haben bei Social Media oder bei Ads oder bei Google Analytics und so weiter.
Ja.
Aber Aber das ist dann auch der Punkt, den ich gesagt habe. Es sind dann zu wenig Leute. Es muss dann wie, oder dass man dann wirklich zurückgehen kann und nochmal überlegen, wie ist die Strategie, wo gehen wir jetzt hin, was müssen wir als nächstes machen.
Ja.
Und das ist so wirklich das, was dann nachher nicht gegangen ist, um noch mehr aufzubauen, oder?
Ja. Also, ich habe auch schon erlebt gehabt, weißt du, so eine Firma, die so aufbaut und nachher immer ein bisschen grösser wird, hast du manchmal plötzlich auch das Problem, dass sie langsamer wird und dann das manchmal auch schwieriger wird. Ich weiß nicht.
Das ist nicht das Problem. Ich muss sagen, obwohl wir eigentlich ein KMU gesehen sind, oder? Die Entscheidungen sind eigentlich relativ schnell getroffen worden. Es ist halt manchmal dann vielleicht eher so ein bisschen, dass die Struktur gefehlt hat. Also, dass man eigentlich mehr Struktur reinbringen musste. Und das ist noch interessant. Also, es hängt nicht einmal unbedingt so von der Größe der Firma ab, sondern wirklich von der Kultur und ob Struktur, Struktur wichtig ist oder nicht.
Ja, man kann natürlich auch eben wirklich in den einzelnen Prozessen und die kann man natürlich sich auch so viel Overhead schaffen, oder?
Ja, genau,
jede kleine Firma auch langsam
Genau. Also das würde ich nicht irgendwie auf eine Firmengröße fokussieren. Also,
ich habe es nur erlebt, weißt, wenn du als kleine Firma schnell grösser wirst, ist es manchmal eben das Problem, Prozess nachzuziehen. Und wenn den Prozess nicht nachgezogen werden, kann es natürlich auch sein, dass die Effizienz vielleicht nicht ist, wenn jedes Mal den gleichen Prozess wieder musst, diskutieren. Aber ja, eben, es kann natürlich auch positiv sein, oder? Wenn du gewisse Sachen hast, die einfach gut laufen, dann bist du natürlich immer noch effizient. Ja, das ist so.
Ja, ich habe dort mehr so in den Approach, aber wenn es gut funktioniert und nicht gefährlich oder Risiken birgt, dann würde ich nicht zu viel nehmen, schrauben, was es nicht braucht. Oder? Also das ist doch vielleicht auch das Learning, wenn man so Firmen aufbaut. Oder? Man kann mal etwas auch laufen lassen, was funktioniert. Man muss schauen, dass man wie halt von außen weiter dran schafft an der Firma, nicht versucht, jetzt das zu fest noch umbauen, wenn es funktioniert.
Ja, sicher.
So.
Ja, sicher.
Genau.
Ja.
Dann habe ich den MAS fertig gemacht gleichzeitig und auch wieder im Bereich Chatbots im Shopbots, aber auch Chatbot Prototyping an der ZHW, hat dann einen Preis bekommen für das und habe dann ist eigentlich so ein bisschen die Phase gewesen, wo ich dachte, jetzt möchte ich eigentlich wieder etwas aufbauen oder wieder versuchen, eine Firma aufzubauen. Das ist so meine Passion, eine Idee oder ein Businessmodell aufzubauen. Und dann ist die Anfrage gekommen, das Gespräch eben mit Pikeson. Durch sich auch aufgrund von Voice Tech Hub, den ich aufgebaut habe, und der Wirtschaftsinformatik-Master in diesem Bereich. Oder?
Ja. Also hat es Pikeson dort schon gegeben? Oder bist,
ja, genau. Das ist also Pikeson gibt es ja schon seit 2015.
Ah, ja.
Und ich bin dann nachher angefragt worden, und ob ich als Partner möchte einsteigen in der Geschäftsleitung. Und auch die Firma, halt, das ist so ein bisschen auch mein Anspruch gesehen, wird die Firma noch weiterbringen mit der Kenntnis, die ich habe von der letzten Firma.
Ja,
oder? Also,
klar.
Und so habe ich können dort starten und habe vor allem in den ganzen Bereich Voice aufgebaut, aber auch geholfen mit der Projektleitung, mit dem Conversation Design. Wie gehen wir dort methodisch vor, was gibt es für Guidelines, die sinnvoll sind und so weiter.
Hast du, wo du gestartet hast, sind ihr dann das Dritte gewesen, oder sind ihr
dort sind wir das Dritte gewesen, genau.
Also sind die zwei Partner,
Christoph
Süss und Stefan Schüb. Ja.
Genau.
Ja.
Und dann ist meine Aufgabe zuerst initial mehr gewesen, aber Projektleitung und auch das Design sehr stark im Technischen.
Ja.
Und dann ist es immer, wie stärker haben wir uns müssen, wir sind wirklich rollenbasiert aufgeteilt. Also wir haben nicht irgendwie grosse Hierarchien, sondern jeder hat Rollen, die er zu erfüllen hat. Also zum Beispiel, ich bin der Negotiator-Rolle, ich hatte die Methodik-Rolle, die Rolle vom Designer und vom Marketing.
Ja.
Und so hat sich das am Anfang ein bisschen gebildet.
Ja.
Und dann hat man, haben wir mit der Zeit gemerkt, wo welche Person stark ist und was sie gerne macht. Und so haben wir uns dann eigentlich ein bisschen aufgeteilt. Aber Stefan mehr richtig CTO, Christoph für die Geschäftsführung und ich für den ganzen Growth-Marketing-Bereich. Ja. Genau.
Also ein bisschen weit, aber ich weiß nicht, ob ihr so aufgebaut sind, aber eigentlich ist es so ein bisschen holokratisch, oder? Also genau. Im Holocracy, ja. Wo du eigentlich deine einzelnen Rollen hast.
Ja. Genau.
Hat sich denn das geändert jetzt? Jetzt sind ja 7 genau, Mitarbeiter insgesamt. Genau. Ist das immer noch gleich so? Oder hat sich das
aber
geändert?
Das ist genau der Punkt, wir gemerkt haben. Wir haben auch so ein bisschen früher versucht, eigentlich Sales reinzunehmen, haben dann aber gemerkt, das Thema ist auf dem März so, sagen wir noch, am Anfang, dass es schwierig ist, auch einen Sales auszubilden, oder?
Ja, klar. Ja.
Und es braucht viel Consultancy Sales. Und dann haben wir gesagt, nein, das lassen wir noch bei uns. Wir bauen eigentlich unsere Entwicklung auf und haben dann, vor allem Leute mit Mechatronik, aber auch Software Engineering Background, Linguistik, NLP Background eingestellt. Dort habe ich immer wie mehr dann eben bin ich weggekommen von dieser Designer-Rolle, immer mehr Richtung halt mehr Projektleitung und eben vor allem mehr Sales.
Wir haben jetzt sind eigentlich schon mitten im Thema. Willst du kurz noch einmal sagen, was oder wie würdest du Pikeson pitchen oder was würdest du sagen, wie würdet ihr euch beschreiben?
Genau. Ja, wir sind wirklich die Implementierungs-Integrationsfirma für Voice und Chatbot. Projekt. Das heisst, wenn jemand ein Chatbot möchte bauen oder ein Voicebot, wissen wir, hey, nimm diese Technologie, geh so vor. Das heisst, wirklich, wir machen das B2B-Produkt für die Firmen. Mhm. Und die verkaufen dann das vielleicht weiter, oder?
Zum Beispiel. Genau. Ja. Und wenn jetzt so, ich habe auf eurer Webseite ein bisschen geschaut, ich habe so ein bisschen geschaut nach typischen Projekten, oder? Gibt's das überhaupt? Oder sagst du, ja, es ist eh mega individuell, die einzelnen Projekte, oder gibt's so ein bisschen
etwas? Ja, es gibt, das kommt mehr aus dem Bereich Chatbot. Es gibt, man kann das ein bisschen segmentieren, also man kann sagen, es gibt so die kleineren Clickbots, wo in der Conversation Design Community verpönt sind, weil es ist kein Chatbot, ist einfach ein Prozess, wo man durchklickt, oder? Das jetzt aus Tech-Sicht. Es gibt den Bereich, wo man relativ schnell so einen Prozessbot aufbauen kann. Mhm. Wichtig ist auch, hier aber zu sagen, aus Business-Sicht kann vielleicht so ein Prozessbot wiederum gut sein, auch wenn es verpönt ist, oder? Also wenn er ein Business-Problem löst, dann ist das wichtig und gut, und wenn er einen Mehrwert schafft, dann ist das gut. Und dann gibt's den Bereich Voice, das ist sowieso ein komplett, auch Bereich separat, wo man anschauen sollte, weil ein Voice Assistant bauen ist ein ganz andere Herangehensweise, als ein Chatbot, der textbasiert ist. Das bedeutet eben zum Beispiel weniger, langes Sprechen, der Case muss Sinn machen, also, man kann auch über einen Chatbot oder eine Web-GUI kann man schon Voice integrieren, aber es muss einen Mehrwert bringen. Also wenn ich die Hand irgendwie besetzt habe, weil ich im Auto bin oder weil ich in der Pflege arbeite oder weil ich ein Protokoll schnell aufnehmen will.
Oder Lärm im Hintergrund vielleicht auch. Oder
das ist ja nicht optimal. Das ist ja nicht optimal, genau. Aber der Case, der Use Case muss Sinn machen. Oder? Und das Design ist auch meistens, die Voice Assistants sind aufwendiger umzusetzen, braucht viel Testing vom NLP, funktionieren teilweise noch nicht so, wie man sich's wünscht, oder? Ja. Das ist wirklich noch so ein bisschen in der Kinderschuhe, aber ich muss sagen, das sieht man jetzt in den letzten 2-3 Jahren, es hat sich dermaßen verbessert. Also ich sehe den Fortschritt und ich sehe, welche Technologien super sind, welche noch nicht so gut funktionieren.
Ja, man muss ja sagen, also verbessert, also dass sie Fehler drin haben, ist ja viel, viel weniger als am Anfang. Was manchmal ist, dass es mit Voice manchmal nicht schneller geht, als mit wenn man das Handy vornimmt.
Genau,
das ist aktuell, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, die ich jetzt sehe, also ja, als User.
Genau, das ist aber genau der Business Use Case.
Ja.
Also jetzt all die Cases, die man baut, oder mit der Reservierung von etwas, eine Buchung von einem Restaurant für die Pizza bestellen oder was auch immer, das sind alles, sagen wir, Tests oder Business oder Market Product Fit Tests, um nachher an die richtige, sagen wir, an den richtigen Case zu kommen. Das machen die Firmen wie Amazon, Google machen das auch selber, oder?
Ja.
Und ich sehe Cases, wo Sinn machen. Also ich sehe Cases, wo ich das Gefühl habe, doch, das ist wirklich der Business Case, macht Sinn. Zum Beispiel in der Telefonie, dass man IVR Assistant hat, wo Sachen übernimmt.
IVR ist ja, wenn du anrufst und sagst, drückst 1 für das.
Genau. Ja. Und anstatt dass man eben dann drückt 1 und drückt 2 und kommt die Warteschleife, hat man einen Assistent, der schon gewisse einfache Sachen übernimmt. Und da muss ich nicht warten, bis das Lied fertig ist. oder sag mal, rufen sie um 4 Uhr wieder an oder 2 Uhr. Genau. Aber ich habe nur Mittagszeit, weil ich sonst am Arbeiten oder irgendwas. Ja. Und und da kann man das, da kann man dort wirklich so einen Assistent einbauen. Und dort, das sehe ich als Case, was sinnvoll ist, aber Technologie ist auch noch nicht so weit. Also, da braucht es noch bessere Lösungen.
Wenn du von Voice redest, oder? Also, baut man eigene Voice-Assistenten oder sind denn das mehrheitlich Skills für die bestehenden Voice-Assistenten? Also, die Hardware eigentlich, oder? Also, baut man auch irgendwie Standalone etwas, wo jetzt nicht irgendwie auf Alexa, Google oder so funktioniert, oder? Das hätte ich jetzt noch nicht ganz so verstanden.
Ja, also, also im Bereich jetzt, wir haben eben gesehen, wir haben die Clickbots, oder? Die sind meistens textbasiert. Wir haben die Voice Assistant und wir haben Chatbots, die KI haben.
Ja.
Bei der Voice Assistant hat es die auf dem Ökosystem von Google, Alexa und Siri laufen, Apple laufen, eben Siri. Und das sind eigentlich wie vorgegebene Ökosystem, wo auch sagen, du musst es so programmieren, du kannst, ich weiß nicht, den Screen darfst du jetzt zum Beispiel nicht so designen, der muss so sein, der Flow, da kommt immer der Text zum Beispiel, wenn du eine Transaktion ausführst. Das ist relativ statisch vorgegeben.
Ja.
Bei Google noch mehr, vielleicht als bei Alexa.
Ja.
Bei Alexa hat man noch ein bisschen mehr Freiheiten. Und man ist natürlich als Kunde gebunden, dass es dann auf dem Google Assistant, auf dem Smartphone oder Smart Speaker läuft. Dann gibt es aber die Assistenten, die eben hybrid, also wo man einfach Technologie nutzt, hinter also das Text-to-Speech und Speech-to-Text. Und dort kann man Services anbinden. Also man kann eine Oberfläche machen, eine normale Web-App und dann über eine Browser-Voice-Möglichkeit integrieren oder eben über einen Service wie Text-to-Speech, Speech-to-Text. Und da gibt es ganz viele Anbieter. Also, da kann man zum Beispiel Microsoft ist sehr gut. Ist jetzt auch immer wie mehr richtig Schweizerdeutsch. Amazon Services und Google oder IBM Services oder lokale Schweizer Anbieter oder Anbieter, die spezialisiert sind auf das.
Ja, Speech ist, glaube ich, sicher ein Anbieter, den ich auch schon mal dürfen. In einer anderen Rolle mal anschauen. Das ist dort noch ein recht so Aha-Erlebnis gewesen. Ja, doch, man versteht Schweizerdeutsch. Aber jetzt langsam ist es ein bisschen etablierter geworden.
Genau. Da gibt es Recap, Speech. Die haben sich auch auf das spezialisiert. Das ist etwas, wo man das ist so komplex, das NLP, dass man halt. Ja, es ist nicht sinnvoll, wenn jetzt wir uns auch noch auf diesen Bereich konzentrieren. Das ist wirklich ein Bereich für sich, wo man eine Firma kann aufbauen kann.
Ja, sicher. Ja. Du hast vorher von Sales geredet. Mich nimmt Wunder, wie ist das bei euch? Kommen Kunden auf euch zu und sagen, hey, aktuell ist das ein riesen Ding, wir wollen da auch etwas machen? Oder kommen wir gerade schon mit Ideen? Oder sind ihr eigentlich noch so, dass ihr eigentlich auf die Kunden zugehen und sagen, hey, schau, ihr seid die und die Firma. Ihr habt, ich habe zum Beispiel auf der Webseite gesehen, zum Beispiel Post, oder, wo du kannst irgendwie dann, dort sind es, glaube ich, Skills gewesen, wo man hätte können sagen, hey, Google, wenn kommt mein Päckchen von Digitec an, zum Beispiel so Sachen. Wie ist das aktuell auf dem Markt?
genau, also natürlich, vor Corona war noch ein bisschen die Aufbauphase gesehen. Das heisst, ich habe ja, vor allem stark unterstützt, wie machen wir Sales, Marketing. Dann ist Corona gekommen, das war eher eine Phase, gewesen, wo alle ein bisschen Stopp gemacht haben und gesagt haben, ja, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und gerade bei so Innovationstechnologien sind die Leute halt auch eher zurückhaltend, denn, wenn es um Krisenzeiten, also am Anfang.
Ja.
Und nachher haben dann die Leute gemerkt, also viele Kunden halt auch gemerkt, hey, wir müssen irgendwie digitalisieren. Alle sind auf dem Teams, alle nutzen WhatsApp.
Ja.
Dann haben sie von die Channels aufbauen, einsetzen und haben dann gemerkt, wir haben intern gar nicht so eine Organisation, um das zu handeln. Das, wir werden überflutet von Telefon, von Messaging, von E-Mails und wir müssen das, wir verlieren sogar, also ich habe Kunden, die verlieren sogar Kunden, weil sie zu viel Telefon haben.
Ja.
Wegen Corona, also weil sie zu viel Anfragen haben, die über alle Kanäle kommen.
Ja.
Und ja, dann würde ich eigentlich, das hat dann dazu geführt, dass es umgekehrt ist, dass die Kunden auf uns zukommen und sagen, okay, wir haben jetzt zwar den Chat oder wir haben jetzt das, aber wir müssen irgendwie automatisieren. Und es geht um die Automatisierung von Tasks, vielleicht auch die Leute vom Telefon zum Web zu bringen.
Vielleicht auch nur eine Triage.
Genau, kann ja schon Triage helfen, zu machen. Wo, ja. Oder wir haben Kunden, die gemerkt haben, zum Beispiel Liegenschaftsverwaltung, sie müssen die Liegenschaften verwalten und da läuten dann die Mitarbeiter, also Facility Management, verschiedene Gärtner läuten dann halt an und sagen, da ist etwas kaputt, da brauche ich noch das, ich muss das nachbestellen, das Salz. Und das ist über 100 Kanäle gekommen und so haben wir eigentlich einen Bot kreiert, wo ganz systematisch und strukturiert eigentlich abfragt, was brauchst du, wo ist das Problem, kannst Fotos uploaden, bestenfalls hast du sogar noch irgendwie Computer Vision drin, wo noch etwas erkennt, also Sachen kann man
und du kannst natürlich auch Kundenkanäle nicht blockieren, oder? Das ist ja wahrscheinlich
also
auch noch
sehr... Also das wäre jetzt ein interner Assistent, oder?
Aber eben jetzt mit dem internen Assistent kannst du natürlich für, wenn jetzt alles andere ist, einfach an eine Infoadresse, jetzt blöd gesagt gegangen ist, blockierst natürlich irgendwelche Kundenanfragen mit internen Problemen.
Genau, wo du nicht den Überblick hast. Ja, genau. Und so hat das der Firma sehr geholfen, dass sie haben können, ein einfaches Hilfsmittel ihren Mitarbeitern geben, wie jeder. Das ist eben das Spannende an diesen Assistenten, dass, dass wenn sie einfach aufgebaut sind, sie sehr, durch dass sie halt wie ein Mensch sind, halt sehr persönlich sind und jeder so etwas kann bedienen. Es ist wie ein Chat, den ich von meinem Alltag aus kenne, oder? Es ist einfach wie die nächste Stufe nach dem Chat, oder? Wo dann nicht mehr manuelle Arbeit braucht von Mitarbeitern.
Genau. Ja. Jetzt für ein Kundenprojekt, das ihr macht, würde mich wundern, wie kann man sich das vorstellen? Ist eigentlich jedes Kundenprojekt eigentlich sehr individuell, dass man wirklich fast ein bisschen auf der grünen Wiese eben in Anführungszeichen anfängt, weil jede Firma hat seine Leitplanken. Oder könnt ihr sagen, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, irgendwie für ein Hotel haben wir einen Chatbot gebaut, also könnten wir eigentlich auf andere Hotels zugehen und dann hätten wir eigentlich so, klingt jetzt blöd, Branchenlösung eigentlich für einen Chatbot oder sind das eigentlich immer Individualprojekte oder kann man da auf etwas aufbauen? Wie macht ihr das?
Also wir haben natürlich ein Framework, das wir verwenden können, das wir wiederverwenden können, das jetzt aber 5, 6, 7 Jahre Erfahrung drin steckt. Und wir haben halt Standardvorgehensweise, wie man an so ein Projekt geht. Durch das sind wir halt durch das Wissen, das wir haben, haben wir können sagen, okay, am Anfang müssen wir schauen, wie ist das Wake-Word, wie rufe ich den Assistenten auf, jetzt zum Beispiel im Bereich, wo uns Das Design darf nicht zu gross sein. Wir machen einen Workshop am Anfang, wo wir genau sehen, wo wir abfragen, was wir alles brauchen. Mhm. Und wir guiden den Kunden. Weil das Problem ist häufig, dass dann, wenn man halt das so ein bisschen frei lässt, dann kommen die Ideen, wo dann halt das ganze Projekt verzögert und dann wird es zu einem extremen Individual-Ding, kompliziert ist. Aber grundsätzlich, der Bereich ist schon Individualentwicklung. Einfach, wir haben Methoden, die standardisiert funktionieren.
Ja, und all das, was du gesagt hast, ist ja auch sehr technische Frameworks eigentlich, wo ja, ich glaube, die meisten verwenden, die in einem technischen Umfeld sind, weil du willst ja nicht alles jedes Mal wieder von Anfang an anfangen. Aber eben jetzt so ein bisschen inhaltlicher oder so eben, oder wie man jemanden anspricht, habt ihr da auch irgendwie so Sachen, so machen wir es da? Oder ist das überhaupt auch egal, wenn du zwei eben Hotels jetzt hast und nebenzu hast vielleicht eine Telekommunikationsanbieter, dass man sagt, es ist nicht mega ein Vorteil, zwei Hotels gemacht zu haben, weil die sind trotzdem auch individuell. Vielleicht die eine hätte noch eine Dachterrasse, die man kann irgendwie reservieren kann. Ist das überhaupt ein Vorteil? Oder sagst du, man muss eh jedes individuell anschauen?
Es ist schon ein Vorteil. Also man kennt natürlich die Branche, man versteht, welche Prozesse es gibt. Uns ist einfach wichtig, dass wir nicht, also jeder Kunde ist wirklich, der hat zum Teil halt, der hat oder zum Teil auch den Code und so. Und uns ist halt wichtig, dass wir nicht irgendwie jetzt gerade zur Konkurrenz rennen und sagen, sind Sachen, wo nicht gehen jetzt bei Dienstleistungsgeschäften. Aber es hilft uns natürlich, wir wissen schon, beispielsweise, wir haben ja den SBB-Assistent gemacht, wie von Zürich nach Bern. Die ganze Fahrplanabfrage-Geschichte ist so komplex. Ja. Das ist schon überhaupt so, eine Abfrage zu machen mit diesen verschiedenen Zeiten und so Sachen. Mhm. Da haben wir natürlich schon sehr viel aufgebaut, wo wir können wiederverwenden, wenn jetzt irgendwie kommt, ich möchte gerne,
für einen Busbetrieb zum Beispiel.
Oder ich will gerne um 5 Uhr dort sein. Haben wir schon das Time, Zeiten, Strecken, Themen, wissen wir schon mit Skripts, wie man es vorgeht, wie man das schneller kann, gut lösen, oder wieder. Braucht es schon ein paar Dictionary und ein paar Anpassungen, auch wenn es basierend ist. Auch wenn man ein Template nimmt bei Alexa oder Google, das wird nicht super funktionieren.
Das glaube ich.
Genau.
Ja. Du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, wie siehst du die Entwicklung so in den letzten Jahren? Aber ich meine, dort, wo du zuerst mal Berührungspunkte gehabt hast, wo es eigentlich, sag jetzt mal, in der breiten Öffentlichkeit eigentlich noch kein Thema war, wahrscheinlich auch in den wenigsten Betrieben, eben vielleicht ein bisschen ausgewählte Betriebe, zu heute, wo es eigentlich schon im normalen Alltag und auch meine Mutter hat schon Berührungspunkte gehabt oder redet über so etwas. Wie nimmst du das wahr, die Entwicklung?
Ja, sehr starke Entwicklung. Also, ich habe 2008, 2009, als ich mit dem angefangen habe, ich nicht gedacht, dass das sich dann nachher so entwickelt. Das ist ja dann 2015, 2016 sind die Messenger-Chatbots gekommen und 2011 Siri, nachher die Alexa irgendwie 2014, 2015 und Google. Also gerade wo die Deep Learning Methoden sehr gut geworden sind, das ist eben 2016, 2017 das hat dann einfach mega einen Drive angenommen. Also das Problem ist halt immer noch jetzt, ist immer noch das Problem der Erwartung, die die Kunden haben, an den Chatbot. Also jeder erwartet, der antwortet immer gut und dann ist man halt extrem schnell enttäuscht und es nicht funktioniert.
Ja, natürlich halt auch, oder? Irgendwie. Weil das wäre noch eine Frage, die ich auch noch habe, wie du das siehst. Du hast vorher von NLP geredet, oder? Verwünscht sich ja selber, wenn man manchmal mit den Assistenten redet. Es ist relativ kurz, prägnant und irgendwann habt ihr auch mal eine Presse gemacht, wo ihr gesagt habt, es ist irgendwie darum gegangen, wie hat sich irgendwie der Markt, irgendwie so Aktienmarkt, seit gestern irgendwie verändert oder irgend so. Und am Schluss nimmt ja, glaube ich, irgendwie das Tool dann raus, eigentlich eben der Aktienmarkt und gestern irgendwie so ein bisschen Zeit und alles raus. Hast du denn irgendwie das Gefühl, irgendwie mit so der NLP, wenn man das irgendwie mehr und mehr sieht, dass das kann, dass unsere Sprache ein bisschen darunter leiden? Oder sagst du, nein, da habe ich jetzt keine Angst, die Assistenten werden einfach besser, dass es irgendwann sehr, sehr natürlich wird? Also, siehst du die Angst ein bisschen?
Das Huhn und Ei.
Ja, genau, ja, das ist schon so, ja.
ja, es ist interessant. Also, wir sind eigentlich so wirklich in der, im Moment, in der Phase, von wo man das Ganze kreiert und baut, also die Assistenten. Ja. Und das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei der NFT, oder? Man ist noch nicht eigentlich, oder wie in der Webseitenphase, man ist am herausfinden, was funktioniert, welche Use Case funktioniert und was, welche Technologie tut sich jetzt etablieren.
Ja.
Und es gibt beides. Also es gibt die Leute, die sagen, es muss sehr robotisch sein, damit jeder bis der Dump-User alles auch kann machen. Und ich finde es immer spannend, wenn ich die User-Tests mache. Oder dann hast du die, die wie ein Roboter mit dem Assistent redet und die, die wie halt ein Mensch mit ihm redet. Und ich denke, in Zukunft wird es in die Richtung menschliche Kommunikation gehen.
Ja.
Es ist halt wirklich ein Lernen noch dort. Also,
das kann ich mir auch an die eher robotisch reden, haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung, wahrscheinlich auch mit der Interaktion vielleicht. Oder nimmst du es auch wahr, dass es Leute gibt, die einfach immer dann so mit...
Nein, das ist so eine Zwischenphase, denke ich. Das ist eine Zwischenphase, weil es ist wie eine Reaktion, oder wenn jetzt ein Assistent sehr gut reagiert, reagierst du automatisch auch anders.
Ja,
und
ja.
So tut sich das eigentlich ausgleichen. Oder? Wenn ich Schweizerdeutsch rede, dann erwarte ich, dass er Schweizerdeutsch antwortet.
Ja.
Das sind halt noch so Sachen, die auch noch nicht funktionieren technisch. Oder? Und ja, genau. Also das ist jetzt eben so ein bisschen Phase, wo man auch ein bisschen muss, Adoption eigentlich, die Leute müssen wie verstehen, ich kann mit dem normal reden und Technologie muss auch auf das Level kommen. Es ist wie so eine Zwischenphase im Moment, würde ich sagen.
Ja. Du hast jetzt mehrmals gesagt, eben Technologie muss auch noch ein bisschen vorankommen oder sich etablieren oder sich etwas durchsetzen. An was fehlt es denn? Weil eben, einerseits muss man sagen, es geht ja mega schnell eigentlich. Aber andererseits muss man ja sagen, wenn du zuerst mal eben im 08, 09 irgendwie mal mit der ein bisschen Vorgängerversion natürlich auch zu tun gehabt hast, das ist ja eine lange Zeit eigentlich in der Informatik. Also wo siehst du denn vor allem noch, wo es mehr braucht? Oder ist es einfach eine lineare Entwicklung? Es braucht jetzt nicht noch die Erfindung, dass es wirklich perfekt, sage ich jetzt nicht, aber eben natürlicher wird.
Also technologisch braucht es wirklich noch die ganze Geschichte mit Emotionen kennen, mit allen möglichen Arten, wie eine Person etwas sagt, sauber erkennen. Das ist teils noch nicht der Fall. Was halt wirklich auch ein wichtiger, oder was auch wichtig ist, ist eben, es hat immer so AI-Winter gegeben, nennt man die. Also, Zeiten, wo es halt wieder so ein bisschen wie ein Down gegeben hat oder die Leute das halt wie nicht genutzt haben. Und die Phasen hat man eigentlich immer wieder. Also ich meine zum Beispiel auch bei Quantencomputern hat man einen riesen Hype gehabt, schon vor längerer Zeit. Dann hat man plötzlich wieder nichts mehr gehört, weil es einfach, sagen wir mal, es läuft vielleicht noch nicht stabil genug, dass... erstens, es läuft noch nicht stabil genug, dass man es kann als Businessfirma oder als Firma brauchen und oder ist es teuer. Und das Zweite ist, die Leute müssen auch aufgeklärt werden. Also die Leute müssen über das verstehen, es muss sich ein bisschen etablieren überall und erst dann funktioniert so eine Technologie, oder? Das sehe ich. Das sind so verschiedene Faktoren. Nicht nur Technologie per se, sondern halt auch der Case, wo dann die Leute wirklich sagen, wow, das hilft extrem. Und auch das Wissen von der Gesellschaft. Also,
Ja,
wenn man
ja.
natürlich das nicht erklärt und zeigt, dann ist es
ja, mit dem Wissen kann ja je nachdem auch ein Bedürfnis geschaffen werden. Und eben das Bedürfnis kann dann auch wieder verschwinden, eben wenn die Erfahrungen nicht so gut sind. Aber eben, sie können dann einfach
wiederkommen.
Ja, wiederkommen, genau. Genau, okay. Genau. Ja, das ist sehr spannend, ja. Eine Frage, die ich immer noch so ein bisschen zum Abschluss jetzt von der Firma habe, ist, auf was bist du besonders stolz, in die Firma reingebracht zu haben?
Ja.
Oder was ihr auch zusammen erreicht habt. Das muss nicht nur immer etwas Persönliches sein.
Genau, also ja, persönlich bin ich eigentlich sehr, sehr stolz darauf, dass wir die Firma haben können aufbauen, zum Wachstum bringen, dass wir sehr coole Kunden haben, tolle Projekte, die sehr spannend sind. Also eben Swisscom, SBB, Post, aber auch tolle KMUs und Startups, die kommen, die sagen, sie wollen einen Gesundheitsassistent bauen für psychologische Sachen. Oder, also einfach die Vielfalt an Projekten und Branchen, das finde ich super spannend. Und auch, dass wir das so aufbauen mit Voice und mit Chatbots, dass uns die Leute in der Schweiz kennen. Genau.
Ja, das finde ich sehr schön, ja. Nur jetzt hast du noch zum Einhängen. Siehst du irgendeinen Bereich oder Branche, wo es keinen Sinn würde machen? Oder ist jetzt das so eine Frage, die sehr schlecht kann altern kann? Wie früher so, siehst du eine Branche, wo das Handy keinen Sinn macht? Und dann muss man sagen, nein, eigentlich nicht.
Das würde ich jetzt nicht gerade so sagen. Also ich sehe mehr Use Cases, wo ich sage, look, da müssen wir eine Webplattform bauen, da braucht es jetzt keinen Assistent, weil das macht das Ganze eigentlich komplex.
Ja, ja. Haben Sie das oft so eine Anfrage, dass eigentlich, sage ich jetzt mal, bös gesagt, vielleicht irgendwie von C-Level oder runter oder von einer Vision ist, wir müssen etwas Innovatives machen und dann wenn sie zu euch kommen und einen Bot fordern und dann sagen sie, du, eigentlich macht das keinen Sinn. Haben die das oft oder sagst du, nein, man kann eigentlich gut, oder können Kunden schon gut abstrahieren?
Man kann das gut abstrahieren. Also, wir machen ja sowieso am Anfang, tun wir aber immer genau überlegen, mit dem Kunden zusammen, was ist denn eigentlich dein Problem und wieso kommst du denn auf uns zu? Es gibt natürlich schon den einen oder anderen, der sagt, ich will einfach mal ein MVP machen, um Technologie kennenlernen, zum schauen, was die Innovation oder was möglich ist.
Ja.
Das machen wir dann auch. Aber sonst immer transparent sagen, ja, look, Plattform macht da mehr Sinn. Also, wenn Daten musst du zuerst bereinigen, du musst zuerst alle Daten haben und du musst zuerst oder eine saubere Webseite haben, dann tun wir es auf die Webseite. Das gibt es schon.
Ja, also. Ja. Okay. Ja, also ich bin eigentlich so am Ende vom Geschäftlichen. Wenn du sagst, ich habe noch etwas, können wir gerne über das reden, sonst würde ich langsam ins Cooldown rein, so mit dem Work-Life.
Ja, nein, das ist gut.
Ist das gut? Passt das für dich? Ja, eben die erste Frage, eben Work-Life-Balance habe ich kurz angesprochen. Wie wichtig ist das für dich und was verstehst du darunter?
ja, das ist sehr wichtig für mich. Ich merke, also, wenn ich viel arbeite, brauche ich auch viel Ruhezeiten.
Ja.
sonst funktioniert das Arbeiten wieder nicht. Also, es ist wie so eine Grenze, wo man dann merkt, okay, nein, es bringt gar nicht jetzt noch die Stunde, zwei hier am PC versuchen, jetzt das fertig zu machen. Du bist eigentlich effizienter, wenn du einfach eine Stunde gehst, rennen oder tanzen. Ja. Und dann hockst in einer halben Stunde dran und hast es gemacht. Oder? Und das ist so der Moment, wo ich dann immer merke, klar, du bist dann immer so, denkst immer, soll ich das jetzt machen? Wie ich eigentlich jetzt fertig werden? Aber es ist manchmal doch besser, einfach zu sagen, so, jetzt musst du mal etwas anderes und dann nachher kannst du wieder dran sitzen.
Ja.
Genau.
Ja, ich vergleiche es meistens wirklich halt mit so einer Waage, die man hat, oder? Was ich schön finde, dass eben, ich auch gewisse Freiheiten habe jetzt in meinem Job. Also ich kann auch eben mal sagen, ich mache mir mal eine halbe Stunde, wo ich, du hast ja gesagt, wie schön Luzern ist heute, wo die Sonne scheint, dass ich irgendwie rasch den See runtergehe, eine halbe Stunde Kopf durchlüfte, komme wieder zurück und mache es dann wahrscheinlich schneller oder habe andere Ideen während dem Laufen.
Genau.
Ich finde es eigentlich mal schön, wenn man auch so ein kleine Sachen nur muss machen, um Balance zu behalten. Und irgendjemand mal hat im Podcast auch gesagt, das ist wahrscheinlich auch der falsche Job, wenn du viel schaffst und dann irgendwie musst immer, weiss auch nicht, 4 Wochen irgendwie in die Ferien gehen, dass du komplett wieder resettet bist. Mhm. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Oder? Mhm. Es ist aber schön, wenn du es wahrscheinlich mit kleineren Sachen, wie du gesagt hast, eben rennen, ist jetzt nicht meins, aber tanzen oder so, eben halt irgendwie kannst du wieder resetten eigentlich.
Ja. Ja, voll.
Ja, schön. Wie strikt bist du da so ein bisschen nach, in Anführungszeichen, Feierabend mit Mails checken und so? Oder sagst du, das stört mich gar nicht eigentlich?
Da bin ich ein bisschen verschieden. Also am Abend, Feierabend, ist sowieso meine Tochter.
Ja.
Das heisst, die braucht auch viel spielen und miteinander rausgehen. Genau.
Ja.
Es ist ganz klein unter einem Jahr. Das heisst, das ist ganz ein taktete Tag eigentlich, ja. Sonst kann man nicht schlafen. Genau, dann ist am 7. Essen.
Aha.
Und dann spiele ich mit ihr eine Stunde. Nachher bringe ich sie ins Bett natürlich. Und dann, je nachdem, wenn ich jetzt wirklich ein Deadlines habe, Projekte, die ich muss fertig machen muss, oder wichtige Kunden, Anlässe, wichtige Mails, dann mache ich am 8. dann schon ja. Noch gewisse Sachen. Und sonst bin ich eher am Ausruhen. Genau.
Ja.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, eben mal rennen oder tanzen. Was machst du sonst so als Ausgleich? Also eben, du hast die zwei Sachen schon gesagt, eben auch die Kleinen natürlich. Und, ja.
Ja, Ausgleich, genau, Reisen ist natürlich für mich wichtig. Also ich gehe immer wieder auf Italien, meine Mutter. Ist aus Italien, also okay. Genau, ist in Tessin aufgewachsen, aber ich gehe meistens auf Italien. Was ich auch noch gerne mache, ist Velofahren, halt sehr viele sportliche Sachen und Leute laden für einen Brunch und so Sachen machen, also soziale, ich bin immer so der Organisator. Nimmst du in die Hand, mach irgendeinen Brunch oder irgendein Treffen mit Kind und Kollegen. Genau. Und sonst tue ich extrem gern, das ist jetzt ein bisschen komisch, aber sonst tue ich extrem gern wirklich Sachen lernen. Also ich bin nämlich doch wieder am PC und bin am irgendwelche Kurs machen, etwas am Lernen, zum Weiterkommen, wenn ich etwas nicht verstand. Über Startups reden mit Startup-Kollegen. Wie hast du das gemacht? Worauf muss ich achten? Genau.
Ja.
Also so ein bisschen, kommen wir dann doch nicht, das ist auch ein Problem, denn, dass man mal immer muss zuhören, was für Ideen und Businessmodelle und Sachen ich wieder habe.
Ja, aber es ist ja eigentlich super, wenn man es selber dann irgendwie kann erzählen, merkt man dann vielleicht, ist das gut oder nicht, oder wenn man es nur immer im Kopf hat.
Und das darf man sowieso nicht. Aber ich fange dann gross in der Wanderung an von erzählen, weißt du, und wenn man das jetzt so und so, das wäre doch eine super Möglichkeit, und dann sagt ich, aber schau mal die schönen Bäume, oder kannst du mal das Nattel vielleicht weglassen mit der Idee.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, also ich muss sagen, wenn du sagst, eben auch soziale Sachen und Sport, ich finde, das ist fast etwas vom Besten, wo der Kopf relativ schnell frei bringst. Und ich meine, das mit dem Lehren, ich habe es sehr oft mit verschiedenen Podcasts, die ich einfach reinhöre, die auch meistens im Business-Kontext sind, die ich einfach spannend finde,
so
ein bisschen on the fly lehren. Eben, manchmal kann man es ja sogar während dem Sport irgendwie, oder während dem Kochen jetzt bei mir auch, was ich gerne mache, wo mich auch relativ beruhigt machen. Ich finde halt eben so ein bisschen das unterbewusst lehren oder etwas, was du gerne lehrst, das ist ja dann auch gar nicht so Arbeit oder irgendwie.
Ja,
dann hast du eine Empfehlung irgendwie im Bereich von Medien, beziehungsweise Bücher, Podcasts, Musik, Serien, irgendetwas ist, wo du sagst, ja, das müssen andere auch sehen, gehört haben, gelesen haben.
Also, Star Trek Enterprise. Oh, das
nein, ist auch immer okay, diese Sache. Ja.
Genau, so Sachen schaue ich natürlich sehr gerne, so Future, futuristische Sachen, futuristische Filme.
Mhm.
Genau. Da gibt es auch einen coolen Podcast. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie der heisst, wo sie aber die ganze Serie auseinandernehmen und analysieren. Aus Berlin oder Deutschland. Das ist ein ganz, ganz
ich glaube, jemand, der bei mir mal im Podcast war, hat den glaube ich, sogar empfohlen. Wenn es da ist, finden wir sicher raus, kann ich ihn sonst verlinken. Wenn
genau, halt doch häufig so Swisspreneur Podcast, ist super.
Ja.
Genau. Und Bücher, die ich gerne lese, aber zum Beispiel über OKR, What Really Matters, also How to Measure, das sind so, ich kann jetzt Titel, kann ich leider nicht so, ich bin nicht so der Buchtitel-Fan oder so, aber ich kann oder Lean In von der CFO oder CEO von Facebook, von der, genau, da gibt es gewisse Bücher, die ich sehr gerne lesen, anschauen, genau.
Ja. Du hast vorhin gesagt, wo du, jetzt oute ich mich da als jemand, der sich dort gar nicht auskennt, Star Wars, Star Trek, irgendwie beides ein bisschen, hast du das früher schon cool gefunden? Weißt du jetzt, nur weil du gesagt hast, das finde ich eigentlich noch cool, das Futuristische, hast du das immer schon ein bisschen gehabt, eigentlich, dass das eigentlich ja wie schon ein bisschen deinen Weg fast vorbahnt hat, unterbewusst? Also hast du das schon als Kind irgendwie gehabt, oder?
Ja, genau. Also ich habe immer früh als Kind, jugendlich, habe ich halt immer gesagt, oder habe gesehen, okay, meine Mutter ist da am Putzen, am Kochen, und so, wieso, das möchte ich eigentlich gar nicht. Wieso muss ich denn den ganzen Tag putzen und kochen? Das war noch dazu, als die Generation gesehen, dass die Mutter halt daheim bleibt. Und ich habe dann immer wieder gesehen, nein, ich will eigentlich unabhängig sein, weil ich nicht den ganzen Tag so Sachen machen
musste.
Ich muss irgendwie, ich bin dann auch relativ früh weggegangen von daheim. Also mit 18 in einem Fitnessstudio von Geld verdient und haben wir alles selber finanziert. Also keine Lehre oder Geld bekommen oder irgendwie so, sondern selber halt versucht, über die Runde zu kommen. Habe dann gesehen, oder habe dann auch immer gesagt zu meinen Kollegen, da kannst du doch gerade so das Ganze aufräumen und machen. Ich sagte, ich will das gar nicht eigentlich groß da, ich habe schon aufgeräumt, nicht, dass es bei mir ein Chaos ist. Aber ich habe dann nachher schnell gesehen, ich habe dann schon eigentlich vor 10 Jahren gesagt, es wird eh einen Roboter geben, der das für mich macht. Ich tue mich nicht fokussieren auf so Sachen. Es kommt nicht der Roboter und jetzt habe ich ja daheim meinen Staubroboter.
Ja, klar.
Staubi, genau. Und ich überlege mir halt immer, was ist das Übernächste, wo wird kommen und was wird passieren, auch wenn natürlich viele Leute sagen, was überlegst du da eigentlich, du spinnst, aber es ist noch häufig halt der Fall gewesen, dass ich das dann auch wirklich offenbart hat. Und darum Zukunftsforschung und in Zukunft blicken, schauen, vielleicht etwas versuchen zu machen, wo andere sagen, das ist nicht realistisch oder ist zu schwierig oder so. Sind Sachen, wo ich, also ist etwas Wichtiges für mich. Ja, genau.
Ja, sehr spannend, Aber es ist eigentlich noch lustig, etwas, was sich auch so ein bisschen schon relativ früh zeigt, oder dass man dort eigentlich das Interesse dran hat. Und,
genau, also wenn ich so Sachen höre wie, das haben wir eigentlich immer so gemacht. Oder,
das ist schwierig.
Oder weißt du was, wieso tust du dich so reinlehnen dort, um das, es ist so schwierig und kompliziert und willst nicht einfach...
Könnte die anderen auch nicht besser, das ist auch so etwas Schwieriges.
Willst nicht einfach chillen und einfach nur so. Und das finde ich einfach, man kann nicht Leute ändern, wo halt Freude an etwas haben, etwas schwierig zu machen oder ich finde, jeder soll eigentlich das machen, wo er auch noch Freude hat und das ist halt wichtig, oder? Und auch nicht vielleicht schauen, was macht der und das und genau.
Ja. Und ich meine, du machst etwas dann nicht schwierig, ihr macht etwas Schwieriges eigentlich, aber ihr wollt ja eigentlich dann für den Kunden etwas vereinfachen oder angenehmer gestalten und das ist, glaube ich, ein schönes Ziel. Ist auch ein bisschen eins von meinen, oder? Also, User Experience geht auch ein bisschen um das, etwas angenehmer zu machen, etwas einfach zu machen, besser verständlich zu machen, genau. Ja, Du, ich bin am Ende. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich immer habe. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen, wie macht man das am besten?
Auf Social Media? Ja, auf LinkedIn. Es ist genau, wir schreiben. Also LinkedIn ist eigentlich so der Ort, wo man mich findet. Klar, E-Mail ist auch möglich. Mhm. Telefonieren.
Ich tue sicher mal dein LinkedIn-Profil verlinken und die Webseite wahrscheinlich, da findet man
genau,
ja eigentlich alle Informationen.
Oder? Genau.
Das ist doch gut. Ja, du, danke vielmals für deine Zeit. Hat mir mega viel Spass gemacht.
Ja, danke auch. Super gewesen.
Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Danke, dass du bis zum Schluss dabei bist und ich hoffe, du hast etwas daraus mitnehmen. Die nächste Episode wird in einer Woche erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonniere doch den Podcast auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen. Wenn du gerade dabei bist, lass doch gerade noch ein Review oder eine Bewertung da, damit machst du mehr Freude und auch mal Algorithmus. Danke und bis bald.